Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Mit Anja Reinhardt am Mikrofon, guten Tag. Vor mehr als 4 Wochen begann der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Städte wie Mariupol sind ohne Strom und ohne Wasser. Die Menschen, die noch vor Ort ausharren, sind ständigem Beschuss ausgeliefert. Die Ziele der russischen Armee schließen auch Krankenhäuser nicht aus. Uns erreichen Nachrichten von verschleppten Frauen oder Menschen, die in Zwangslager abtransportiert werden. Auch wenn sich die Lage nicht unabhängig überprüfen lässt, können wir von einem schrecklichen Ausmaß an Gewalt in der Ukraine ausgehen. Darüber will ich sprechen mit dem Historiker Jörg Barbarowski. Er lehrt an der Humboldt-Universität Berlin, hat sich intensiv mit Russland im 20. Jahrhundert und insbesondere der Ära Stalin beschäftigt und mit Räumen der Gewalt, so der Buchtitel einer Studie aus dem Jahr 2015. Guten Tag, Herr Barbarowski.
Guten Tag.
Ich würde Sie zunächst gerne mal fragen, Herr Barbarowski, die Ukraine, das haben Sie kürzlich in einem Zeitungsartikel so geschrieben, sei ein verwundetes, versehrtes Land. Der amerikanische Historiker Timothy Snyder spricht von Bloodlands. Wieso kommt diese Geschichte nicht an ein Ende?
Ja, warum kommt diese Geschichte nicht an ein Ende? Das ist eine sehr gute Frage. Ein vernarbtes und versehrtes Land ist die Ukraine ja vor allen Dingen deshalb, weil die großen Konflikte, die großen Gewaltexzesse des 20. Jahrhunderts sich auf dem Territorium dieses Landes zugetragen haben. Das meinte ja auch Timothy Snyder mit dem Begriff der Bloodlands, die blutigen Kriege, der russische Bürgerkrieg von 1918 bis 1921, die grauenhafte Hungersnot 1932, 1933, die Deportation der Kulaken, also der sogenannten Großbauern zwischen 1930 und 1933, der große Terror, die Massenerschießung des Jahres 1937, die Shoah, die Ermordung der europäischen Juden, die sich vor allen Dingen auf diesem Territorium vollzog, die blutigen Partisanenkriege am Ende des Zweiten Weltkrieges, also dass der Krieg nach dem deutschen Einmarsch weiterging, das alles hat sich auf diesem Territorium vollzogen. Und es ist natürlich noch in den Köpfen der Menschen, auch der Nachfahren all jener Menschen, die dem Grauen des 20. Jahrhunderts zum Opfer gefallen waren. Der Hitler-Stalin-Pakt, den kann man noch erwähnen, die Deportation von Hunderttausenden von Menschen nach Sibirien. Das alles ist präsent. Das ist zwar lange her, aber es spielt eine Rolle im kollektiven Gedächtnis der Menschen, die in der Ukraine leben. Und das ist einer der Gründe dafür, dass das kein Ende nimmt, weil diese Fragen nicht gelöst sind. Man könnte auch sagen, mit anderen Worten, man hat sich von diesen Schrecken nicht verabschieden können. Also man hat sich mental von ihnen nicht verabschieden können. Und das ist einer der Gründe, warum das kein Ende nimmt. Das Imperium muss sich irgendwann entflechten. Und erst wenn diese Entflechtung in den Köpfen vollzogen ist, wird es einen Frieden und eine Ruhe geben.
Aber das ist ja etwas, was die Ukraine durchaus in den letzten, sagen wir, 8 Jahren versucht hat. Also sich von der Vergangenheit zu befreien, in die Zukunft zu schauen, durchaus auch aktiv die Beziehung zu Europa zu suchen. Das ist ja auch offensichtlich genau das, was Präsident Putin missfallen hat. Also gibt es gar keinen Ausweg aus dieser Vergangenheit, aus dieser Verflechtung?
Doch, natürlich gibt es irgendwann einen Ausweg. Man sieht es ja schon an den jungen Menschen in Russland. Wenn Sie mit jungen Menschen in Moskau und in Petersburg sprechen, auch in Kiew, dann können Sie sehen, dass das Imperium und seine Vergangenheit für diese Menschen keine so große Rolle mehr spielen. Die ganzen historischen Meistererzählungen, mit denen die Nationen sich gegenseitig aufrüsten, das ist ja das Schlimme, das man nicht vergessen kann. Sondern dass immer wieder begründet werden muss, warum die einen so und die anderen so sind. Und man auf historische Vorbilder zurückgreift, um diese Rechtfertigung ins Werk zu setzen. Das interessiert viele junge Menschen gar nicht mehr. Und das ist eine Chance, dass man sich abkoppeln kann von all dem. Die Ukraine hat tatsächlich seit 2014 große Anstrengungen unternommen, sich als eine Staatsbürgernation neu zu definieren, nicht ethnisch, nicht sprachlich. Und das ist in Moskau auch als eine Gefahr wahrgenommen worden. Es geht ja nicht nur darum, dass die Ukraine möglicherweise in die NATO oder in die Europäische Union aufgenommen werden könnte, sondern es geht eben auch darum, dass man sie tatsächlich auch für das alte Imperium verliert. Putin und seine Gefolgsleute sind sozusagen Geschöpfe dieses sowjetischen Imperiums und seiner alten Elite. Und sie können das nicht verwinden, dass dieses Imperium sich entflechtet und auflöst. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum dieser Krieg ausgebrochen ist, weil Putin und seine Leute das Gefühl hatten, dass die Zeit gegen sie arbeitet, dass sie nicht mehr lange Zeit haben und deshalb haben sie zugegriffen. Ich glaube, dass sie das gespürt haben, dass die Zeit langsam vorbei ist, also dass das Imperium tatsächlich auch aus den Köpfen vieler Menschen verschwindet und nicht mehr die große Rolle spielt, die es vielleicht 2014 noch gespielt haben mag.
In dem Zusammenhang würde ich gerne einen Satz von Ihnen aufgreifen: Kultur formt Gewalt und Gewalt formt Kultur. Wenn wir das auf die jetzige Situation übertragen, was heißt das konkret?
Es gibt natürlich keine Kultur der Gewalt an sich, aber es gibt Kulturen der Gewalt in dem Sinne, dass Menschen lernen, mit der Gewalt umzugehen. Wer sich lange in Gewalt einrichtet, wird ein anderes Verhältnis zu seiner Umwelt entwickeln. Menschen, die mit Gewalt leben müssen und die ständig von ihr bedroht sind, werden möglicherweise Sicherungsordnung eine größere Bedeutung beimessen als etwa einer liberalen Freiheitsordnung, weil man die Erfahrung gemacht hat, dass das Leben bedroht ist und dass man gut beraten ist, sich auf Sicherungssysteme zu verlassen. Entweder die Familie, der kleinere, überschaubare Rahmen. Also Menschen, die Gewalterfahrungen gemacht haben, werden skeptisch sein, wenn man ihnen sagt, dass ihre Welt sich fundamental ändern müsse. Mit anderen Worten, Gewaltgesellschaften sind in der Regel konservativer. Und das wird mit den Menschen, die das erlebt haben, natürlich auch passieren. Also es geht nicht immer nur um eine Entscheidung zwischen Demokratie und Diktatur.
Das ist ja das Argument, das immer angeführt wird, der wesentliche sozusagen Faktor, der Putin ideologisch antreibt.
Ja, das wird immer gesagt. Ich glaube nicht, dass das die eigentlich große Rolle spielt. Selbst wenn die Ukraine autoritär regiert werden würde, würde Putin genauso zugreifen, so wie er es ja auch mit Weißrussland, also mit Belarus tut. Auch dort herrscht ja ein autoritärer Potentat und nichtsdestoweniger ist Putin darauf aus, auch diese ehemalige Sowjetrepublik in seinen Einflussbereich zurückzuholen. Ich glaube nicht, dass es die Furcht vor demokratischen Veränderungen ist. Die sind nämlich in Russland überhaupt nicht zu sehen. Russland hat keine funktionierende Zivilgesellschaft, keine Parteien, die irgendein Herrscher ernst nehmen müsse. Man sieht ja auch jetzt, dass das Regime fest im Sattel sitzt und dass es da keinerlei Proteste und Gegenwehr gibt. Glaube ich, davor hat Putin weniger Angst als vor der Tatsache, dass sich Staaten wie die Ukraine tatsächlich in einer Weise selbstständig machen, dass sie auch mental nicht mehr an das alte Imperium gebunden sind. Und das sieht er als die eigentliche Gefahr. Und das möchte er jetzt um jeden Preis, will er das verhindern.
Und da kommt auch eine Wendung, die Sie gebrauchen, Gewalt als Handlungsressource ins Spiel. Wieso wundern wir uns eigentlich über diese Brutalität?
Ja, wir haben einfach vergessen in Gesellschaften, die Gott sei Dank seit Jahrzehnten im Frieden leben, dass Gewalt eben doch eine Option ist. Ja, Gewalt ist keine Lösung, heißt ja das geflügelte Wort. Doch, es ist leider eine Lösung. Und Menschen, die die Erfahrung gemacht haben, dass sie damit immer Erfolg haben. Und Putin hat bislang damit immer Erfolg gehabt. Mit Erpressung, mit Drohung, mit Gewaltaktionen ist er immer erfolgreich gewesen. In Ossetien, in Abchasien, in Georgien, in Transnistrien, im Donbass, auf der Krim, überall hat es sich für ihn ausgezahlt. Und dann ist es eine Option, die man ziehen kann, vor allem deshalb, weil derjenige, der Gewalt ausübt, einfach bestimmt, was die anderen tun müssen. Also der Gewalttäter ist insofern im Vorteil, dass er bestimmt, was die anderen tun müssen. Er macht den ersten Schachzug und die anderen müssen reagieren. Wenn die anderen aber von vornherein erklären, dass sie selbst auf Gewalt nicht zurückgreifen wollen, und das hat ja die EU und die NATO lange Zeit getan, dann kann man die Option ziehen. Und wir haben das einfach vergessen, dass man mit Gewalt zynisch und pragmatisch und funktional umgehen kann. Und das genau tut Putin, nur hat er sich jetzt verschätzt. Also er hat sich insofern verschätzt, als dass man in den Staaten des europäischen Westens sehr wohl bereit ist, Widerstand zu leisten und nicht hinzunehmen, was er tut. Gleichwohl, hier muss man vielleicht noch mal sagen, wird die NATO den letzten Schritt ja nicht machen, weil kein NATO-Staat angegriffen wurde. Und insofern kann er das Spiel der Gewalt weiterspielen. Das ist natürlich völlig ernüchternd, aber wir müssen uns klar machen, dass man mit Gewalt tatsächlich etwas erreichen kann. Vor allen Dingen dann, wenn die anderen nicht bereit sind, mit Gewalt zurückzuschlagen. Und das ist genau das, was jetzt gerade geschieht. Wir schauen dem ja im Grunde mehr oder weniger tatenlos zu.
Sie sprechen ja auch davon, dass wir durch unsere Lebenserfahrungen zu Gewaltverleugnern geworden sind. Ist daraus eben auch im Westen eine Politik entstanden, die zu sehr darauf vertraut hat, dass man sich am Ende eben ja doch zivilisiert begegnet, auch in Konflikten, dass Konflikte sozusagen, um es jetzt ein bisschen zynisch zu formulieren, outgesourced werden und in Form von Stellvertreterkriegen irgendwo stattfinden, wo man ohnehin eher einen schwierigen oder gar keinen Bezug zu hat?
Das Gewaltgeschehen ist in unserer Umgebung völlig abstrakt. Was wir aus Aleppo gehört haben, aus dem syrischen Bürgerkrieg, aus Libyen, das ist mehr oder weniger abstrakt geblieben. Wer das Blut nicht gerochen hat, wer die Schreie nicht gehört hat, wer die vergewaltigten Frauen nicht gesehen hat, wer all das nicht erlebt hat, weiß nicht, was der Krieg ist und was die Gewalt ist. Und wir sind zu Gewaltverleugnern geworden, weil wir in unserem Alltag mit der Furcht, die viele Menschen in vielen Ländern empfinden, wenn sie morgens auf die Straße gehen, gar nicht konfrontiert werden. Jan-Philipp Reenzma hat mal in seinem Buch über Vertrauen und Gewalt die schöne Szene formuliert, dass wir uns doch einmal nur vorstellen müssten, die Regierung würde erklären, die Arbeit der Polizei sei für 4 Wochen suspendiert. Was dann wohl passieren könne? Würde man dann noch im Vertrauen darauf, dass alle einem mit höflicher Nichtbeachtung begegnen, auf die Straße gehen? Wie würde man sich gegenüber Menschen, mit denen man keine besonders guten Beziehungen hat, verhalten? Das Leben würde sich sehr schnell verändern, ist ein Argument. Und diese Erfahrung machen wir nicht mehr. Die Erfahrung von Unsicherheit, von elementarer Unsicherheit, wenn man auf die Straße geht. Die Erfahrung von Misstrauen, dass die Gewalt jederzeit zurückkommen kann. Und deshalb sind wir zu Gewaltverleugnern geworden. Wir wissen nicht, dass der Frieden, in dem wir leben, am Ende doch erzwungen werden kann. Die Waffen werden natürlich nicht mehr gezeigt, aber wir wissen, wir haben einen funktionierenden Staat, wir haben eine funktionierende Polizei und Justiz und all diese Institutionen bewahren uns davor, Opfer von Gewalt zu werden. Aber deshalb glauben wir, die Gewalt sei verschwunden. Und das ist, glaube ich, der größte Fehler. Wer hat sich vorstellen können in den 90er Jahren, dass Jugoslawien in blutigen Bürgerkriegen untergehen würde? Das hat sich doch niemand vorstellen können und plötzlich war es doch da. Wir sind gut beraten, uns auf den Fall der Fälle einzustellen. Und das tun wir aber natürlich nicht. Und wir können es auch nicht, ich schließe mich ein, weil wir es nicht erlebt haben, was es bedeutet, in Gewalt zu leben. Und deshalb werden auch die Beziehungen zwischen der Ukraine und den Ländern der EU werden sich verändern, weil wir es mit einem Staat zu tun haben, dessen Menschen exzessive Gewalt erlebt haben. Und das wird ihre Haltung zur politischen Ordnung prägen. Das sehen wir jetzt noch nicht, aber man sollte sich da wirklich keinen Illusionen hingeben und das kann auch gar nicht anders sein.
Ja, das wäre auch meine nächste Frage, Jörg Barbarowski. Was bedeutet es denn nicht nur für sozusagen die Gesellschaft in der Ukraine, die Gewalt und Todesgefahr ausgesetzt ist? Die Menschen müssen sich im Bunker verstecken, Hyperschallraketen werden offenbar abgefeuert, die man nicht wirklich abfangen kann. Was bedeutet es zum einen für die Ukraine, für die Gesellschaft dort, für die Menschen dort als Trauma und was bedeutet es auch darüber hinaus?
Das kann man natürlich im Voraus, kann man das nicht sagen, aber ziemlich klar ist doch, dass am Ende mehrere Millionen Menschen verstört sein werden. Man kann Gewalt sehr schnell ins Werk setzen. Man kann sehr schnell jemanden mit der Faust ins Gesicht schlagen. Aber der Hieb, den man ins Gesicht bekommen hat, den wird man wahrscheinlich seinen Lebtag nicht vergessen. Man erinnert sich an solche Ereignisse und sie fräsen sich ein in das Gehirn. Und das macht natürlich etwas mit Menschen. Es sortiert die Beziehung zwischen Menschen neu. Es macht sie misstrauisch. Ich kann davon deshalb schon sprechen, weil ich es in den 90er Jahren in Russland erlebt habe, wie Menschen, die in einer Diktatur gelebt haben, die mit Gewalt konfrontiert haben, wie sie sich sozial verhalten. Und dass es unglaublich lange dauert, bis das Misstrauen, die Angst und die Furcht aus den Köpfen der Menschen hinauskommt. Das wissen wir durch Forschungen über die Opfer des Stalinismus, dass sie ihr Urvertrauen verloren hatten. Und es sehr lange dauerte, dass sie überhaupt in normalen sozialen Beziehungen sich wieder einrichten konnten. Und das ist ja auch in Deutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges so gewesen. Es hat lange gedauert, bis Menschen über die Schrecken sprechen konnten, es überhaupt thematisieren konnten. Das wird wahrscheinlich passieren, wenn der Krieg zu Ende ist. Und es wird sehr, sehr lange dauern, bis man das wieder reparieren kann.
Jetzt haben wir, Jörg Barbarowski, die ganze Zeit sozusagen über physische Gewalt, über Gewalt im Krieg gesprochen. Ich würde gerne auch nochmal über die Staatsgewalt sprechen, wie sie in Russland ausgeübt wird, wo ja auch die Angst vor Verhaftungen das Leben so eigentlich aller Menschen bestimmt. Das bekommen wir ja durchaus auch mit. Es ist nicht möglich, über den Krieg zu sprechen. Das Wort Krieg ist verboten. Also diese Gewalt als Ordnungsmacht, kann Putin die überhaupt weiterführen, wenn sich dieser Krieg eben auch, wie es vielfach gesagt wird, auf eine Pattsituation zubewegt?
Es kommt ganz darauf an, wie dieser Krieg enden wird. In einer Pattsituation sitzt er immer noch am längeren Hebel, weil er den kleinen Krieg ja fortsetzen kann. Also in den Gebieten, die besetzt worden sind, kann ja weiterhin der Krieg auf kleiner Flamme weitergeführt werden. Und damit ist für ihn immer noch gewährleistet, dass die Ukraine nicht in die NATO oder in die EU aufgenommen wird, solange Krieg auf ihrem Territorium stattfindet. In Russland selbst, und das ist ja eigentlich das eigentliche Erschrecken, ist ja der Gewalteinsatz gar nicht so hoch. Es reicht ja, wenn er ganz systematisch Demonstranten verhaften lässt. Wie ich von meinen Freunden und Kollegen aus Russland höre, werden Menschen, die in Universitäten zum Beispiel gegen den Krieg protestieren, Petitionen unterschreiben, einfach entlassen. Das reicht aus. Sie werden gar nicht verhaftet, sie werden entlassen. Man hat in Russland nicht ein Sozialversicherungs- und Rentensystem, wie wir es hier in Deutschland haben. Wer seinen Job verliert, riskiert etwas. Und Menschen, die ihren Job verlieren und die damit rechnen müssen, eingesperrt zu werden, die solidarisieren sich eben nicht, sondern vereinzeln. Und das weiß das Regime sehr genau, dass es nicht mit organisierter Abwehr zu rechnen hat, weil es eben keinerlei Institutionen in Russland gibt, in der sich Menschen zusammentun können, um ihren Protest zu artikulieren. Man spielt die Leute gegeneinander aus, man kann sie punktuell, kann man Menschen verhaften lassen und das reicht. Leider ist es so, es reicht völlig aus. Und dann muss man leider auch sagen, dass ein großer Teil der Bevölkerung, man weiß nicht genau, ob es noch die Mehrheit ist, aber ein großer Teil der Bevölkerung hinter Putin steht und von dieser Propaganda völlig vernebelt ist und auch nicht glaubt, dass dort wirklich ein Krieg geführt wird. Das muss man leider auch sagen. Da ist der Wunsch Vater des Gedankens. Wir erhoffen uns, dass Putin gestürzt wird, aber mein Gefühl ist, dass er immer noch sehr fest im Sattel sitzt, dass er einen großen Teil der Bevölkerung hinter sich weiß. Und das hat immer noch mit dieser verdammten Sehnsucht nach diesem Imperium zu tun, dessen Verlust vor allem die älteren Leute in Russland nicht verwinden können. Und das ist der Boden, auf dem die Ressentiments wachsen und gedeihen können. Deshalb ist er da auch nicht ganz erfolglos.
Was bedeutet es aber auf lange Sicht, wenn es sowohl strukturelle Gewalt als auch physische Gewalt auf sehr großen Gebieten gibt? Also wenn die Gewalt zur Norm wird, wenn das der Raum ist, in dem man sich eben bewegt. Was bedeutet das für die Gesellschaft?
Für die Gesellschaft bedeutet es natürlich, dass soziale Beziehungen, dass die nicht so organisiert werden können, wie wir es gewohnt sind, sondern dass soziale Beziehungen, die man eingeht, immer unter dem im Hinblick auf die Staatsgewalt formiert werden. Und das ist in Russland immer schon so gewesen, aber das wird jetzt zunehmen. Also Menschen werden zunehmend in ihrem Alltag genau hinschauen, was der Staat mit ihnen machen könnte, wenn sie es an Gehorsam fehlen lassen. Wir müssen aber, glaube ich, auch sehen, dass Staaten, in denen die Gewalt irgendwie zur Alltagsressource gehört, dass die paradoxerweise dann doch ganz gut funktionieren können. Der Punkt ist dann überschritten, wenn die Gewalt gar nicht mehr aufhört zu sprechen. Gewalt ist dann erfolgreich, wenn sie zwischendurch Pause macht und wenn die Leute nicht wissen, wen könnte es als Nächsten treffen oder wann kommt die neue Verhaftungswelle. Das sozusagen ist ja das Kennzeichen fast aller autoritären Ordnung, dass die Gewalt nicht ununterbrochen angewendet wird, sondern dass große Bereiche der Bevölkerung gar nicht betroffen sind von der Gewalt, den autoritären Regimen, dass aber immer nur kleine Gruppen ganz punktuell der Gewalt ausgesetzt sind. Und das hält alle so ein wenig in Erwartung, in Furcht, aber auch in Hoffnung. Und so können solche Ordnungen über einen langen Zeitraum hinweg funktionieren. Also wenn das stimmte, dass Gewaltstrukturen und soziale Verwerfungen immer Revolutionen verursachten, dann dürften die Revolutionen ja gar nicht aufhören. Aber die Wahrheit ist ja, dass wir zunehmend mehr autoritäre Ordnungen haben als noch in den 70er, 80er Jahren. Und diese autoritären Ordnungen erhalten sich am Leben. So traurig wie das ist, ist es aber eben so.
Aber heißt das in der Konsequenz dann auch, dass auch unsere Gesellschaften, die sich natürlich immer noch als demokratisch verstehen, die westlichen Gesellschaften oder das, was der Westen als Idee sozusagen ist, dass sie auch autoritärer werden? Also in dem Zusammenhang, was bedeuten 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr? Sind das reine Symbolhandlungen oder heißt das, es muss eine Antwort auf diese Situation geben, die auch damit zu tun hat, dass sich unsere Gesellschaft verändert?
Ich glaube, dass sich unsere Gesellschaft zunächst mal nicht verändern wird, weil wir von der Gewalt nicht bedroht sind. Ich glaube, etwas anderes wäre es, wenn unser Gemeinwesen von äußerer Gewalt bedroht werden würde, wenn also Raketen auf Berlin abgeschossen werden würden. Das würde unser Verhältnis zueinander, aber auch zum Staat verändern. Und es wäre natürlich völlig klar, dass dann der Staat zahlreiche Errungenschaften, die Demokratien auszeichnen, zur Disposition stellen würde, um die Verteidigung zu organisieren. Das würde das Leben komplett ändern. Jetzt aber werden 100 Milliarden für die Bundeswehr gegeben. Kein Mensch weiß im Grunde so genau, wofür eigentlich. Was soll die Bundeswehr damit eigentlich machen? Im Grunde wird jetzt einfach es ist erstmal eine symbolische Handlung, aber auch die Einsicht, dass es vielleicht doch falsch gewesen ist, eine Armee komplett abzurüsten. Und dass man vielleicht doch gut beraten ist, in Verteidigungsbereitschaft zu sein. Aber unser Leben wird sich doch dadurch gar nicht verändern. Es wird sich erst verändern, wenn tatsächlich wir selber in einen Krieg verwickelt werden würden. Und diese Aussicht halte ich für unwahrscheinlich, aber es ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass plötzlich eine Rakete auf polnischem Territorium landet und dann das Geschehen außer Kontrolle gerät. Das wollen wir alle nicht hoffen, dass das passieren wird. Aber das würde dann das Leben von Menschen in europäischen Ländern auf Dauer fundamental verändern. Der Krieg verändert alles und er verändert alle sozialen Beziehungen und richtet sie auch neu ein. Aber solange man die Erfahrung nicht gemacht hat, glaubt man es nicht, dass es so ist. Wir wissen es eigentlich, aber wir glauben es nicht.
Aber verändert sich Jörg Barbarowski nicht ideell dann doch etwas? Also ich möchte dieses viel gebrauchte Wort von der Zeitenwende, das in den letzten 4 Wochen doch häufig gefallen ist, aufgreifen. Denn letztlich sind wir doch eigentlich auch von dem Traum befreit worden, dass die Erfahrung der totalitären Vergangenheit uns vor einem doch wieder irgendwie bewahren kann.
Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob wir von einer Zeitenwende sprechen können. Das kann man ja immer eigentlich nur im Nachhinein dann sagen. Also in einigen Jahren wird man erkennen können, ob das unser Leben wirklich fundamental verändert hat und ob es auch das Leben der Ukrainer und Russen fundamental verändert hat. Das wissen wir im Grunde gar nicht. Unser Gedächtnis ist irgendwie doch sehr kurzlebig. Wir haben doch fast alle vergessen, ich habe es nicht vergessen, weil ich ein Historiker bin, dass es doch nicht vor allzu langer Zeit in Jugoslawien einen schrecklichen Krieg gab, der doch deshalb so verstörend war, weil auf europäischem Territorium gefoltert, gemordet, deportiert und vergewaltigt wurde in den schlimmsten Ausmaßen, die wir uns nicht mehr haben vorstellen können. Und das ist wenige Kilometer weg von der österreichischen Hauptstadt Wien passiert. Mir sagte vor kurzem ein Kollege, er war in Kärnten im Urlaub und man konnte auf der anderen Seite die Panzer in Slowenien sehen. Das haben wir vergessen, dass wir diese Erfahrung schon einmal hatten. Und auch damals hat man gesagt, eine Zeitenwende, die ethnische Säuberung kommt zurück und die Pogrome. Und jetzt haben wir das vergessen, dass wir das in Europa hatten. Der Krieg in Irak und in Afghanistan. Nur weil das weiter weg ist, heißt es nicht, es hat ja nun auch 2015 zu großen Migrationsströmen geführt, heißt das ja nicht, dass uns das nicht berührt hat. Aber offenkundig war die Zeitenwende für uns dann doch nicht so stark, sonst hätten wir das nicht vergessen, dass das keineswegs der erste Krieg und die erste Gewalttat in Europa seit 1945 ist, was jetzt gerade geschieht. Das macht das ja nicht besser, aber ob es eine Zeitenwende ist, das wird man sehen. Vielleicht gibt es auch einen friedlichen Ausweg aus diesem Krieg. Und wir haben in 10 Jahren, denken wir nicht mehr daran. Das möchte ich hoffen, dass es so sein wird, dass es unser Leben tatsächlich nicht komplett umwirft. Aber das kann man jetzt nicht wissen.
Mit dem Historiker und Gewaltforscher Jörg Barbarowski habe ich in diesen Kulturfragen über Gewalträume gesprochen. Diese Sendung haben wir am Mittwoch aufgezeichnet. Nach uns folgt die Sendung Kultur heute. Für Ihr Interesse an dieser Sendung bedankt sich Anja Reinhardt.